tatsächlich kann ich vieles über Schiedsrichter sagen, aber vor allem, dass die wirklich gewissenhaft sind, wirklich gewissenhafte Leute und sehr selbstkritisch sind. Und diese Selbstkritik, die kommt halt auf dem Spielfeld irgendwie selten raus, weil die natürlich eine gewisse Schiedsrichter-Persona, ne, nach außen hin transportieren müssen, wie sie halt das Spiel leiten und wie sie gelernt haben, dass es in dieser Hitze des Gefechts oder in der Hitze des Wettbewerbs notwendig ist, um das richtig zu, um es gut nach außen hin auch zu präsentieren.
Das war Neša Kovačević, der Schiri-Boss bei der Easy Credit BBL. Den werdet ihr heute noch ausführlicher hören, aber jetzt hören wir erstmal rüber nach München und sagen ein freundliches Servus. Hi Robert.
Starki, Servus.
Und euch an den Geräten, an den Endgeräten natürlich auch erstmal ein sportliches Willkommen hier zu Big Post Game, präsentiert von Tipico Sportwetten. Schön, dass ihr mit am Start seid. Wir freuen uns sehr, dass ihr mal wieder mit reinhört. Ich glaube, der ein oder andere hat es schon entdeckt von euch. Das sehen wir an unseren Followerzahlen. Aber klickt doch gerne nochmal rein bei uns auf den Podcast-Kanal. Wir haben einen eigenen Podcast-Kanal jetzt auf Instagram. Lasst dort gerne ein Like da, ein Follow da. Und erfahrt dann dort immer die exklusivsten Sachen. Unterscheidet sich so ein bisschen vom Hauptkanal von Big. Deswegen haben wir diesen Kanal dort auch ins Leben gerufen. Also da seid ihr auf jeden Fall bestens beraten. Das mal dazu. Und jetzt wollen wir reingehen in diese Folge. Und diese Folge wird anders als die Folgen, die ihr ansonsten kennt. Denn wir haben neulich die Zuschrift bekommen von einem jungen Schiedsrichter. Der hat uns gesagt, hey, bei uns hier gibt's gerade ein Schiedsrichterproblem. Gibt's ein Problem, dass es zu wenig Schiedsrichter gibt? Und wir haben gedacht, wir wollten eigentlich schon lange mal über Schiedsrichter sprechen. Und wir sprechen jetzt erstmal über das Top-Level der Schiedsrichter, gleich mit unserem Gast, der dann aber hinten raus auch einen Tipp hat für alles Weitere, was auch im unteren Bereich dann an Schiedsrichterei dann so am Start ist. Aber das wollen wir erstmal gleich machen. Robert, ansonsten wollen wir heute auf gar nichts Aktuelles eingehen, einfach um diesem Schiedsrichter-Ding mal den Raum zu geben, den es verdient hat.
Absolut, das braucht's einfach, weil wir bekommen wirklich nicht nur diese eine Zuschrift, sondern auch mehrere, wo auch Vereinsverantwortliche, Beteiligte berichten, dass teilweise Spiele ausfallen müssen, einfach weil es keinen Schiedsrichter gibt. Und das ist schon eine bedenkliche Entwicklung. Und ich glaube, man muss diesem Schiedsrichtertum, wie du es gesagt hast, Raum geben, zeigen, dass das eine wichtige Sache ist, auch einen Respekt gegenüber dem Schiedsrichter zu haben, denn die Jungs und Mädels, die dort pfeifen, die ermöglichen allen aktiven Spielern, völlig egal in welcher Liga, erst überhaupt, dass sie spielen können. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache.
Kurzer Einschub, bevor wir dann aber mit dem Thema richtig loslegen. Und der kommt hier für euch. Und zwar ist hier für euch
der Tipico-Tipp der Woche.
Tipico-Tipp der Woche. Robert, wie machen wir es diese Woche?
Ja, der Osterspieltag steht ja vor der Tür und der bringt ein ganz spezielles Duell mit sich, nämlich ein Duell im Tabellenkeller. Heidelberg gegen Crailsheim. Zwei Teams, die beide unbedingt einen Sieg brauchen, um das rettende Ufer weiter ins Visier zu nehmen. Wir trauen den Academics Heidelberg einen Heimsieg zu gegen Crailsheim, was natürlich die Lage bei den Hakro Merlins massiv verschärfen würde. Aber Stacki, ich glaube, du bist auch dabei. Heimsieg Heidelberg?
Machen wir. Heimsieg Heidelberg, 10er drauf.
So wird's gemacht.
18 plus. Erlaubt nach Whitelist. Suchtrisiko. Hilfe unter buwei.de.
So, das also das Ende unserer kurzen Werbung. Ja, und wenn wir immer schon vom Basketball-Boom sprechen und möchten, dass der Basketball weiter wächst und sowas, dann ist es natürlich unwiederbringbar, dass wir auch die Refs dabei haben. Ansonsten können noch so viele Kinder anfangen mit Basketball. Wenn du am Schluss die Referees nicht hast, die Spiele leiten, dann wird's einfach schwierig. Und insgesamt finde ich die Entwicklung in der BBL, ich kriege die ja relativ nah mit, weil ich ja im Pfiff der Woche immer wieder auch zu hören bin und dann da auch die Möglichkeit habe, mit den Schiedsrichtern mal davor und danach immer mal wieder ein Gespräch zu führen. Ich finde die Fans, also ich kenne jetzt beide Seiten. Ich kenne die Schiedsrichter, ich kenne die Fanseite. Und ich glaube, es gibt sehr viele Missverständnisse zwischen diesen beiden Seiten. Und diese Missverständnisse, die wollen wir jetzt versuchen, ein wenig aufzuarbeiten. Und zwar mit dem Schiedsrichterboss der BBL, mit Nisha Kovacevic. Er hat bis vergangene Saison noch selbst gepfiffen, war 27 Jahre lang Schiedsrichter, selbst also an der Pfeife auf dem Parkett, und hat jetzt eben in diese übergeordnete Position gewechselt und wird uns erstmal erklären, was da eigentlich so seine Aufgabe ist, und wird dann erklären, wie er auch mit Schiedsrichtern arbeitet, wie sich Schiedsrichter auf Spiele vorbereiten und nachbereiten. Ja, das tun die, genauso wie Coaches und Spieler auch. Und auch mal so eine Innenansicht geben, wie zufrieden er mit der aktuellen Saison ist, was für ihn überhaupt ein gutes Spiel ist, das sein Schiedsrichter leitet. Und wie gesagt, dann hinten raus haben wir auch noch ein kleines Thema platziert, das dann in die Richtung geht, dass wir mehr Schiedsrichter brauchen. Und auch da sehr interessant, das werdet ihr gleich hören, dann der Gedanke von ihm, dass sich auch die BBL darüber durchaus Gedanken macht, wie sie mehr Schiedsrichter wieder bekommen kann in diesen Job, der ja doch manchmal eher undankbar ist, dass du dann da vor 6.000 Leuten in der Halle stehst und ausgepfiffen wirst, weil du eben vielleicht auch die richtige Entscheidung getroffen hast. Nur sehen das die Fans manchmal dann anders. Also, hier hört ihr jetzt den Boss der Schiedsrichter bei der Easy Credit BBL. Hier ist für euch Nisha Kovacevic. Nisha, manchmal ist man lieber Boss, manchmal lieber aber auch nicht. Du bist seit dieser Saison vom Parkett auf den Sessel des Schiedsrichterbosses gewechselt, wenn wir so wollen. Mhm. Was gefällt dir besser, auf dem Parkett oder auf dem Sessel?
Ja, wenn ich das so leicht sagen könnte, das andere, das auf dem Parkett, fühlt sich erfahrener oder älter an. Ich war ja selbst 27 Jahre lang Schiedsrichter, deshalb fühlt sich das, die Amerikaner sagen immer, die Comfort Zone. Ne? Und tatsächlich in dem Punkt kann ich das so sagen, auf dem Spielfeld war schon, dadurch, dass ich so erfahren war und schon wusste, wie das so bei mir ist und wie ich mit den Leuten, mit den Spielbeteiligten umgehe, so dass es irgendwie stimmig ist für mich, war ich halt irgendwie schon sehr erfahren und in meiner Comfortzone. Und die zu verlassen nach so vielen Jahren und jetzt zu wechseln und jetzt verantwortlicher zu sein, hat mich halt tatsächlich aus meiner Comfortzone rausgebracht. In vielerlei Hinsicht. Deshalb ist gut, dass geendet ist, von mir aus zu sagen, dass diese Möglichkeit da war. Und natürlich gibt es auch immer Momente, wo ich mir denke, so, das war doch schon schön damals, wenn der Kopf romantisiert im Nachhinein. Aber das war einfach mein Moment. Also wie das Spiel, wie unser Spiel immer Momentum hat, ne, wie auch ihr Kommentatoren das sagt, war das einfach mein Momentum, und das habe ich ergriffen, und deshalb ist alles richtig so, wie es ist.
Wieso hast du denn deine Karriere beendet? Ich glaube, du bist jetzt 42 Jahre?
43.
43?
Ich, sehe, ich hätte dich jünger geschätzt.
Genau. Gibt es eine Altersobergrenze bei euch, oder war das deine freie Entscheidung, dass du gesagt hast, ich möchte jetzt meine Karriere beenden?
Die Frage zu beantworten ist, es gab früher mal eine Altersobergrenze von 50 Jahren, die gibt es aber nicht mehr. Also die gab es auch früh international, wobei jetzt international erst auch nicht so einfach ist, weil es ja noch diese Spaltung gibt zwischen FIBA und Euroleague. In der Euroleague gibt es auf jeden Fall keine. Da hat ja auch Luigi LaMonica, glaube ich, letztes Jahr mit 56 oder so aufgehört. Die gibt es auch nicht in der Bundesliga, aber die Amerikaner sagen ja auch hier Father Age. Sozusagen schlägt halt irgendwann ein, es ist irgendwann einfach anstrengend und es ist halt unterschiedlich. Es gibt manche Leute, die sehen noch immer frisch aus, so wie ich das gerne über Lotti sage, der mittlerweile 47 ist, aber noch immer wie ein junger Hund übers Spielfeld läuft. Bei dem hat man das Gefühl, der kann noch deutlich, der kann noch einige Jahre sozusagen arbeiten auf dem Niveau. Bei anderen Leuten hat man schon mit 40 das Gefühl, vielleicht ist mal Zeit, irgendwie was anderes zu machen auch. Aber bei mir war es keine aktive Entscheidung, dass ich jetzt überlegt habe, aufzuhören oder nicht, sondern man ist herangetreten, also seitens der Liga ist man an mich herangetreten nach vielen Jahren und meinte, wir suchen jemanden für diese Position, die jetzt praktisch neu ist, wo jemand sich fulltime um die Schiedsrichter kümmert. in so einer Kombination. Ich bin am Anfang der letzten Saison noch angesprochen worden und dann hat das so mehrere Monate gedauert und Entscheidung und Besprechung und Verhandlung und so weiter. Und da hatte ich eher so Zeit, Layer für Layer sozusagen mich zu trennen, weil für mich klar war, dass mein Moment war. Aber ich hatte nicht aktiv den Moment, wo ich sage, so jetzt ist Schluss und was mache ich eigentlich jetzt, sondern es war eher die Entwicklung. Es war, das Neue kam und fürs Neue habe ich das Alte eingetauscht.
Verstehe, okay. Du hattest ja vielleicht das unglücklichste Karriereende, was man sich, glaube ich, so vorstellen kann. Es gab diese Situation da in München gegen Göttingen. Es wurde ein Foul gepfiffen. Es war ein entscheidendes oder ein Spiel 2, glaube ich, in München. Mhm. Wie gehst du im Nachhinein mit dieser Situation um? Also ich glaube, direkt danach denkt man sich doch, oder wie hast du dich nach dieser Situation gefühlt? Ich will mal nichts vorwegnehmen.
Ja, danke, dass du mich daran erinnerst. Ich habe das eigentlich schon ganz gut in mir verpackt, aber natürlich in meiner romantischen Vorstellung, wie die Karriere sozusagen zu Ende geht, wäre es natürlich anders gewesen. Ich habe das schon an einer anderen Stelle mal erzählt. Ich weiß nicht mehr genau wem, aber ich hatte mir so ein bisschen vorgestellt, wie im letzten Finalspiel Tränen in den Augen und ich sage noch was ins Mikrofon und dann sage ich Nesha out und lasse sozusagen das Mikrofon fallen und dann gehe ich in die Kabine und umarme alle und feiere mich. Natürlich war es hier im Viertelfinale im zweiten Spiel mit einem spielentscheidenden Fehler sozusagen rauszugehen unangenehm und auch schmerzhaft. Ich versuche immer zu verstehen, warum Dinge so passieren. Es war auch eine der ersten Sachen, die ich auch aufrichtig gemacht habe, ist, weil ich halt auch das Gefühl hatte, ich hatte da das Spiel zu Unrecht entschieden, mich als erstes mit den Göttingern sozusagen in Verbindung gesetzt bei der ersten Situation und auch aufrichtig gesagt, dass ich einen Fehler gemacht habe, dass mir leid tut. Das, also sowohl mit dem verantwortlichen Sportdirektor als auch mit den Coaches, die da involviert waren und sozusagen so mein erster Anknüpfungspunkt auch in sozusagen die neue Position ist, wir müssen Verantwortung übernehmen und gleichzeitig habe ich das als neue Werte, die ich vermittelt habe, den Schiedsrichtern, wie ich mir vorstelle, dass wir arbeiten, ist einer der Werte, die ich als erstes hingeschrieben habe, war Verantwortung übernehmen. Und in der Situation kann ich nur sagen, man muss es tragen, ja, weil es Teil des Geschäfts ist, und ich nenne das jetzt ein Geschäft ist, bei all dem Fame und Aufmerksamkeit und Geld und Hotels und Reisen und was alles sozusagen und was man da so hat oder so mitbekommt, ist das Teil des Geschäfts, dass man manchmal einfach auch falsch liegt und das tragen muss. Und in der Kabine nach dem Spiel, nachdem ich auch die Situation gesehen habe auf unseren iPads und wir die Nachbesprechung hatten, und da war ich jetzt auch nicht, wie soll ich sagen, da habe ich jetzt auch nicht gehadert. Ich war jetzt auch nicht vollkommen auf dem Boden und ich weiß nicht was. Also es war so, dass ich das gesehen habe und mir klar war, das war's jetzt für mich. Und ich habe das auch offen gesagt in der Nachbesprechung, dass es so unangenehm es ist, aber damit muss ich leben und damit muss ich jetzt sozusagen klarkommen, aber ich trage das. Ja. Und das ist Teil des Geschäfts und so wie ich das den Schiedsrichter dann jetzt auch selbst sage, in meinen Situationen, wenn die spielentscheidende Entscheidungen haben, treffen oder nicht treffen und dann es sozusagen Gespräche danach gibt, sage ich, es ist Teil unseres Geschäfts, dass man auch mal falsch liegt und dass es dann auch eine Konsequenz gibt. Und ja, ich merke ja, wenn ich drüber rede, es macht mich irgendwie stark, weil ich dazu stehe. Es war ein Fehler und es war unangenehm, vor allem für die Göttinger, finde ich, in diesem Fall. Aber es ist so, wie es ist.
Ja, ich wollte auch gar kein Salz in diese Wunde streuen, sondern ich wollte eigentlich genau das, was du schon ein bisschen vorweggenommen hast, dabei rausfinden, nämlich was das dir jetzt für deine jetzige Position bringt, weil es ist ja ganz oft im Leben so, dass die absoluten Tiefpunkte zu ganz neuen Höhepunkten irgendwie bringen. Absolut. Weil man genau dort die Erkenntnisse gewinnt, die einen dann am Schluss stärker machen. Und dahingehend meine Frage, hat dich diese Situation für deine jetzige Position gestärkt? Und wir haben ja schon die Antwort vorweggenommen von dir, es war wohl der Fall so. Ne?
Ja, ich sehe das, ich trage das so in mir, vielleicht so ein bisschen wie, ich habe so manche Situationen aus Filmen, wenn so die verwundeten Ritter so eine Wunde haben unter der Rüstung und dann immer wissen, dass die da ist. Ne? Und es hindert mich manchmal, oder sozusagen, wie soll ich sagen, es schützt mich davor, manchmal zu hochmütig zu sein und dann immer zu erzählen, so ja, und ich habe das damals ja so super gemacht und man ist ja so unfehlbar und so weiter. Neben dem, dass ich gar nicht so dazu neige, also ich habe andere Schwächen oder andere Themen, sei ich ganz aufrichtig, als das. Aber das erinnert mich immer, dann fasse ich so gedanklich so unter meine Rüstung und da weiß ich, da ist etwas, was wehtut. Also übertreib's nicht mit dem irgendwie zu sehr zu urteilen, sondern versuch es irgendwie auf seine sehr menschlich korrekten und, sage ich, nahbaren Art und Weise irgendwie zu regeln. Und ja, es schützt mich manchmal davor, zu schnell zu urteilen oder zu sehr von oben herab manchmal zu sein. So in meiner, in meiner inneren Einstellung. Und deshalb, ja.
Sehr interessant. Auch der Umgang da mit Fehlern, ich glaube, das zeigt dann auch immer die zwischenmenschliche Größe, einfach mal ganz abgesehen vom Beruf, egal wo das passiert, dass man auch mit Fehlern einfach auch offen umgeht, genauso wie mit guten Sachen. Man darf sich selber auch mal auf die Schulter klopfen, das vergessen manche Leute auch, weil sie sich immer sehr stark selbst kritisieren, aber in dem Fall finde ich das auch sehr gut, da einfach zu den Fehlern auch zu stehen, die man ja nicht beabsichtigt begangen hat. Das war ja nicht von dir, dass du gesagt hast, und den verpfeife ich jetzt das Spiel. Obwohl das manche Fans so denken, werden wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Lass uns mal ein bisschen auf deine Arbeit schauen. Wie sieht die eigentlich aus? Wie sieht so eine typische Arbeitswoche von dir aus? Gibt's da irgendwas oder ist die jede Woche anders?
Kommt jetzt ein bisschen drauf an, wo man den Schwerpunkt, also wo man jetzt hinguckt. Guckt man jetzt sozusagen aufs Wochenende, also ist jetzt das Wochenende, wo die Spiele sind, der Schwerpunkt, oder ist es während der Woche, wo quasi Vor- und Nachbereitungen sind, der Schwerpunkt? Für mein Gefühl ist immer das Wochenende sozusagen der Schwerpunkt, weil natürlich am wesentlichsten ist, was an den Spieltagen passiert. Ne? Da ist meistens so, dass ich selbst zwei bis drei Spiele selbst coache, also entweder selbst in der Halle irgendwo bin oder per Videocoach dabei bin. Da haben wir so ein System, wo wir auch dank dein sozusagen die Spiele live gucken können und dann auch von zu Hause oder von wo auch immer wir, also wo wir halt sind, uns die Spiele ansehen und dann die Spiele nachbesprechen mit den Schiedsrichtern. Und neben diesen zwei bis drei Spielen
In der Kabine dann, wenn ich da kurz nachfragen darf, in der Kabine nach dem Spiel quasi schaltest du dich zu und ihr besprecht
genau.
das.
Genau, also entweder ist man okay. in der Arena und dann, nachdem die Schiedsrichter geduscht haben, sich angezogen haben und wissen, dann kommt man zusammen und dann hat man halt eine Nachbesprechung mit Szenen oder man erarbeitet bestimmte Topics, die halt im Spiel waren, je nachdem, wie man das macht als Coach, sage ich jetzt. Da ganz frei. Oder man ist Videocoach und dann schaltet man sich dazu. Dann rufen die einen an, so wie jetzt auch beim Podcast, schaltet man sich dazu und dann sind die drei Schiedsrichter so vom Bildschirm und dann wird immer der Bildschirm zu dem einen Schiedsrichter gelenkt und der erzählt dann oder gibt eine Antwort auf die Frage. Und dann gibt es, je nachdem, besprechen wir einzelne Szenen, dann gucken wir die entweder direkt an oder die sehen sich die an, wenn ich mir die aufgeschrieben habe, oder es gibt eine Nachbereitung und so weiter. Das ist sehr unterschiedlich, je nach Spiel, sage ich jetzt mal, aber so sieht das Coaching aus. Und neben diesen zwei bis drei Spielen, die ich selbst coache, sehe ich mir sicher nochmal so viele an, um zu wissen, was los ist. Also um zu sehen, wie gearbeitet wird, um zu sehen, wie mit den Spielbeteiligten umgegangen wird, wie verhalten wir uns als Schiedsrichter, wie arbeiten die einzelnen Crews zusammen, wie sehr halten wir uns an das, was wir uns ausgemacht haben vor der Saison etc., um einfach einen Überblick zu haben, um dann natürlich auch aussagekräftig zu sein, wenn mich dann während der Woche Headcoaches, Assistenztrainer, Sportdirektoren oder wer auch immer sozusagen fragt, was war denn bei dem Spiel und was ist denn hier passiert und könntest du eine Aussage dazu treffen und so weiter, möchte ich eigentlich immer einen Überblick haben über das, was passiert. Meine Partnerin, die Anna, sagt immer, das ist der Steinbock in mir. Der Steinbock, weil ich im Januar geboren bin, der ist immer am Berg oben und möchte sehen, was so los ist im Tal. Tatsächlich habe ich einen Wunsch zu wissen, was so los ist. Also ich kann ich nicht sagen, ich mag keine Überraschungen. Stimmt es auch nicht, aber ich bin kein Kontrolltyp.
Solange sie gut mehr. Sind.
Ich bin tatsächlich kein Kontrolltyp, gar nicht. Aber ich mag so wissen, was los ist. Und deshalb gucke ich mir an sich auch nochmal so viele Spiele zu. Also ich sage jetzt mal, jedes Wochenende sehe ich so 5, 6 Spiele, die so sind. Und das unterschiedlich, welche ich da sehe. Manchmal hängt es von den Zeiten ab, manche sehe ich dann im Real Life, also in der Wiederholung, mir an. Manchmal, wenn Interesse ist für ein Spiel, das ich nicht gesehen habe, gucke ich mir das dann am Dienstag an oder so. Also so ungefähr. Aber dass ich alle Spiele gucke, alle Runden, das wäre jetzt gelogen und das würde auch irgendwie nach 10 Runden sozusagen auch irgendwas bewirken bei mir. Das wäre viel zu viel. Also ich versuche da eine gute Balance auch für mich zu finden, weil bei den Sachen, die man gerne isst, auch wenn ich Basketball liebe, aufrichtig, und auch wenn ich Spiele gerne gucke, wird das bei jeder Tätigkeit irgendwann so, okay, gut, gehen wir wieder von Anfang an und gucken uns das nochmal an. Also ich versuche da so eine manchmal sehr organische, also nach meinem Bauchgefühl eine gute Lösung zu finden, wie ich mir das ansehe. Manchmal zweite Halbzeit oder irgendwas so. Ja, entschuldige, Stacki.
Lass uns da auch über die Vorbereitung und die Nachbereitung sprechen. Ich bin ja im Pfiff der Woche immer mal wieder mit den Schiedsrichtern in engerem Kontakt und war selbst verwundert, muss ich sagen, dass Schiedsrichter sich so akribisch auf diese Spiele vor- und nachbereiten auch. Also ich glaube, als Fan hat man einfach so, das war jetzt nicht meine Vermutung, aber ich kenne das von vielen, die einfach emotional Basketball gucken und die sagen, ja, die laufen da halt hin, die pfeifen da halt, dann gehen die nach Hause und danach ist alles egal. So. Und die waren gegen meine Mannschaft und die haben heute scheiße gepfiffen und deswegen haben wir verloren. So. Aber wenn man mit den Schiedsrichtern direkt spricht oder auch mit dir spricht, dann merkt man erstmal, dass das genauso eine Vorbereitung hat wie jeder Gameplan, der quasi von einem Coach aufgestellt wird, der sich sagt, wir spielen gegen diese Mannschaft und diese Mannschaft spielt den und den Stil von Basketball, macht ihr Schiedsrichter oder machen deine Schiedsrichter ja genauso.
Ja, es ist tatsächlich nicht nur unter den Fans, sondern unter größeren Insidern auch, wird immer so gedacht, dass Schiedsrichter zum Spiel fahren und quasi da so ein bisschen hinfahren und sich denken so, was ist denn heute so los oder wo fahre ich denn heute so hin? Ach gut, dass ich das jetzt weiß am Spieltag, dann fahren die halt dorthin und dann machen die halt das, was sie machen und dann gehen sie wieder nach Hause. Und tatsächlich kann ich vieles über Schiedsrichter sagen, aber vor allem, dass die wirklich gewissenhaft sind, wirklich gewissenhafte Leute und sehr selbstkritisch sind. Und diese Selbstkritik, die kommt halt auf dem Spielfeld irgendwie selten raus, weil die natürlich eine gewisse Schiedsrichter-Persona nach außen hin transportieren müssen, wie sie halt das Spiel leiten und wie sie gelernt haben, dass es in dieser Hitze des Gefechts oder in der Hitze des Wettbewerbs notwendig ist, um das richtig zu ordnen, um es gut nach außen hin auch zu präsentieren. Und da denkt man immer, Schiedsrichter sind schon arrogant, weil die wirken immer so unnahbar oder irgendwie
so adrett irgendwie.
Ja, und dann so, übertrieben irgendwie präzise manchmal und dann so im Körperausdruck so streng manchmal und so weiter. Und da denkt man, die sind aber auch so generell so. Bis man einen Schiedsrichter mal außerhalb des Spielfeldes oder am besten vielleicht gar nicht in Verbindung mit einem Spiel, sondern irgendwo anders trifft. Und dann ist man fast manchmal überrascht, wie nahbar, wie nett, wie zuvorkommt oder so, sag ich mal, wie normale Menschen sie sind. Die aber logischerweise gelernt haben und in die Easy Credit BBL kommt man nicht Zufall, also man ist nicht plötzlich zufällig da und ist und macht dann diese Spiele, sondern es ist ja jahrzehntelange Arbeit, um dorthin zu kommen. Die haben natürlich eine Schiedsrichter-Persönlichkeit, die sie sich halt zugelegt haben, und die sind aber abseits des Feldes selbstkritisch, sensibel oft, ne, auf Schriftverkehr, auf wie man miteinander umgeht und so weiter. Das ist eine sehr, sehr nahbare, sehr, ja, auch Leute, die sich auch viel hinterfragen, natürlich sehr unterschiedlich auch hinterfragen, wie agiere ich da, warum ist mir das passiert, was ist denn hier gewesen, hätte ich das mit dem Coach anders lösen können und so weiter. Und natürlich ist das am wesentlichsten, wenn das von den Leuten selbst kommt.
Also finde ich. Und wie sieht genau, ja? Sorry, dass ich unterbreche, red doch ruhig noch weiter, ja. Führ gerne noch aus. Ja.
Und die, um jetzt das konkret zu sagen, wie die Vorbereitung aussieht, das ist höchst unterschiedlich. Ja, also manche Leute, also die individuelle Vorbereitung ist, die sehen sich genauso wie ich viele Spiele an, so wie viele Headcoaches oder viele Sportdirektoren, wie ich auch erfahren habe. Viele Leute sehen sich wirklich viele Spiele an, um Überblick zu haben, was passiert. Viele Schiedsrichter sehen sich auch Spiele der letzten Runden an, analysieren ihre eigenen Spiele. Na, wir haben ja so ein ausgetrickstes System mit, dass wir iPads haben, wo die Spiele, die wir pfeifen, direkt auf diese iPads geladen werden, wo wir dann nachbereiten, Clips schneiden, Frame by Frame, also Fenster für Fenster uns Dinge irgendwie ansehen können und dann so akribisch die Spiele auseinandernehmen. Auf individueller Ebene, dann gibt es halt, wie gesagt, in jedem Spiel gibt es einen Schiedsrichter-Coach, der einem noch Tipps gibt, Hinweise zu Spielsituationen, da wird dann nachbereitet oder werden die Spiele nachbereitet und dann tauschen sich die Schiedsrichter natürlich auch untereinander aus, Erfahrungen, was war in den letzten Runden, was ist hier passiert, gab es da Schwierigkeiten oder wie kann man das irgendwie, sage ich, in den richtigen Rahmen bringen. Wir auf dieser kollektiven Ebene, wir machen einen Wochenrückblick, also wir es hilft immer ein Schiedsrichter mit, das haben wir vor der Saison beschlossen, dass ein Schiedsrichter sich die ganze Runde ansieht, was so passiert ist und dann im Zusammenspiel mit mir einen Wochenrückblick macht in so, was ist eigentlich so letzte Woche passiert, beispielsweise. Aber wir haben da tatsächlich sehr, sehr viele Tools und am Spieltag selbst ist die Vorbereitung in den Teams, dass sie eine Vorbesprechung haben und sich individuell vorbereiten auf dieses Spiel. Die passiert immer 90 Minuten vorm Spiel, trifft man sich in der Kabine und dann haben die eine Vorbesprechung, die ungefähr 30 Minuten dauert, 30, 40 Minuten, je nachdem, was man besprechen möchte. Manchmal auch kürzer, aber das Wesentlichste ist, dass man sich als Team zusammenfindet und zusammenschweißt, um dieses Spiel so gut wie möglich hinzubekommen. Ich hoffe, ich habe die Frage jetzt beantwortet, aber es sind
absolut, so, absolut. Und dahingehend auch direkt die Anschlussfrage. Was wird dann in so einer Besprechung besprochen? Wird dann besprochen, Mensch, wir haben hier die zwei foul-intensivsten Mannschaften beispielsweise oder eine Mannschaft, die ganz wenig foult. Wird da vielleicht auch eine Linie festgelegt, die wir ja als Sportkommentatoren auch so häufig hervorheben, dass wir sagen, das ist zwar kleinlich gepfiffen, aber da ist eine Linie erkennbar oder das passt jetzt gar nicht in die Linie rein. Wird die davor festgelegt oder entsteht das aus dem Spiel heraus?
Also ich sage jetzt mal, die Schiedsrichter, die in der BBL sind, die sind so erfahren und so flexibel, dass sie sich auf Spiele einstellen auf dem Spielfeld. Es wird in der Kabine wird nicht besprochen, heute machen wir mal ein bisschen strenger, weil da sind Typen XYZ dabei von der Mannschaft und wenn die aufs Spielfeld kommen, dann müssen wir mal so richtig durchgreifen. Ja, das war mal irgendein Coach, ich weiß nicht, ob das Chris Fleming war, der hat manchmal als Kommentar gesagt, that's a Regionalliga call. und da machen wir ab und zu sozusagen Scherze darüber, über that's a Regionalliga call, ist Regionalliga-Call wird so, ohne der Regionalliga zu nahe zu treten, in keinster Weise, aber ist so dieses vorgefertigt schon im Kopf, was so passieren wird. Aber natürlich muss man drüber sprechen, dass es Mannschaften gibt, die physischer spielen, manche Mannschaften, die mehr Würfe loslassen, die drei Punkte intensiver sind, welche Werfer das sind, was für eine Defense gespielt wird und so weiter und dass man sich vorbereitet drauf, speziell auch im Zusammenspiel der drei Schiedsrichter, was wir als Mechanics betiteln, ist, wie sind die Schiedsrichter positioniert und auf welche Situationen müssen wir wie reagieren. Ja, Beispielsweise, es gibt immer einen sehr starken Werfer, der kommt von einer Seite, ist dann ungünstig, wenn nur ein Schütze auf der Seite ist. Wenn das die Seite ist, wo der halt häufig irgendwie seine Aktion beginnt. Oder es gibt ein sehr intensives Centerspiel. Wenn ich jetzt an bestimmte Mannschaften denke, wo es große, starke Centerspieler gibt, ist ungünstig, wenn der Lead-Schiedsrichter, der auf der Grundlinie ist, immer auf der anderen Seite ist, wenn da das Rebound, also wenn das Low-Post-Spiel da beginnt. Und dann geht man halt so Situationen durch und überlegt sich, wie kann man so ein bisschen konstruieren, was so geschehen wird. Aber das ist nur ein Teil der Vorbesprechung, der vielleicht ein paar Minuten dauert. Aber es geht eigentlich meistens, und da weiche ich auch immer dafür, und das finde ich auch sehr wichtig, ist darum, wie finden die Schiedsrichter schnell zusammen, weil es ist ja jede Woche ist eine andere Konstellation, auch wenn es insgesamt nur 31 Schiedsrichter sind, die fest im Kader sind. Wie findet man schnell zusammen, so dass man ein Schiedsrichter-Team sozusagen draußen auf dem Spielfeld bildet. Und da geht es vielmehr so um, ich sage jetzt mal, Soft Skills, wo man sich bespricht, auf Augenkontakt, Austausch, wie ist das in Auszeiten, wie ist es, wenn wir IAS-Situationen haben und so weiter. Also das eher so zweigeteilt, die Vorbesprechung. Vielleicht 10 Minuten über die Teams. Das, was man kollektiv noch besprechen muss, weil da gibt es ja keine Überraschungen. Ne? Also das ist ja nicht wie international, dass man vielleicht in der FIBA fliegt man wohin und dann hat man eine Mannschaft noch nie gesehen, sondern man kennt ja die Mannschaften nach einer Zeit. Oder so wie mir ein Coach auch die Saison gesagt haben, nach ein paar Spielen weiß ich auch, wer die guten Schiedsrichter in der Saison sind. Und das hat irgendwie halt auch viel Wahrheit. Ne? Die Schiedsrichter wissen auch nach ein paar Runden, was so los ist bei den Mannschaften und worauf man achten muss. Deshalb gibt's da keinen Denken vor Verurteilen oder sonst irgendwas. Das liegt Schiedsrichter tatsächlich irgendwie sehr fern, weil das ein bisschen konträr wäre der Mentalität, die Schiedsrichter bringen. Nee, die versuchen halt irgendwie sehr korrekt das zu machen und alles, was den eigenen Monkey Mind sozusagen dazu bewegt, irgendwie so abzudriften und zu überlegen, so was könnte da sein und was könnte da passieren und die Mannschaft, das versucht man zu vermeiden, dafür sind tatsächlich Schiedsrichter zu straight.
Ja, ich kann mir das auch gut vorstellen. Klar, diese Vorwürfe gibt's immer wieder, dass der für den pfeift oder der für den pfeift. Aber so genauso ist es ja bei uns Kommentatoren auch am Schluss, dass da häufig dann gesagt wird, ja, das ist halt ein Bayern-Fan oder das ist halt ein Alba-Fan und das wird der mag die oder der mag die. Aber ich kann dir die Hand ins Feuer legen, dass keiner meiner Kollegen irgendwelche Präferenzen während eines Spieles hat, sondern dass der da einfach völlig frei, und das können sich Fans manchmal nicht wirklich vorstellen, weil sie selbst das halt nicht haben, weil sie sich selbst von dieser Fanjacke nicht befreien können, aber dass sie völlig frei in dieses Spiel gehen und gucken, wer am Schluss gewinnt und das absolut objektiv versuchen zu beurteilen. Und ich traue auch den Schiedsrichtern zu, vor allem, wenn sie es so weit geschafft haben in die BBL, dass sie genau diese Objektivität mitbringen und das ja auch für sie als Ehre sehen, diese Objektivität zu behalten.
Es gibt gar kein Interesse, und das sage ich hier genauso wie in jedem anderen, und das habe ich schon in einigen Gremien auch sozusagen von mir gegeben, darum kann ich das auch hier wiederholen, die Schiedsrichter, die sind als Typen eher auf sich konzentriert. Also es sind ja Schiedsrichter, sind Individualisten. Ne, und wir schließen uns zusammen in Spielen zu einem Team, aber eigentlich ist jeder für sich, und am Ende des Tages möchte man ja als Schiedsrichter die besten Spiele pfeifen. Und den Schiedsrichter interessiert das, und das muss ich auch sagen, leider zum, wie soll ich sagen, vielleicht auch manchmal, weil sich vielleicht manche denken so, wir sind wichtig, und der Schiedsrichter kommt und denkt, wir sind auch wichtig, ist, der Schiedsrichter interessiert sich nur so um solche Faktoren wie ist der Spielort, gut, ist der gut erreichbar oder nicht? Ist der mit der Bahn gut erreichbar oder nicht? Wie ist das Hotel? Wie ist die Halle und die Kabine? Was für Möglichkeiten gibt es da? Also eher so wie Komfortsachen. Wie kann ich in diesem Ort vielleicht noch was anderes machen oder nicht? Oder wie weit ist die Halle vom Hotel entfernt? Sind so tatsächlich Faktoren, die Schiedsrichter interessieren. Aber welcher Aufkleber da auf dieser Mannschaft ist, das hat in 27 Jahren in keiner Kabine, in der ich war, irgendeine Relevanz gehabt, weil es einfach nicht Das würde der Natur der Sache widersprechen. Wenn man jetzt darüber spricht, dass jetzt, das ist ein vermeintlich großes Team oder es ist ein kleines Team oder es ist ein reiches Team oder ein armes Team oder aus einer, wie die Amerikaner sagen, Big Market oder Small Market oder das interessiert einfach die Schiedsrichter nicht. Und dass es in der Natur der Sache ist, dass die Fans das anders sehen, das ist ja ganz klar. Das ist ja mal als Fan, da lebt man ja. Und das ist ja auch das, was ich auch wirklich liebe an dem, ist, dass als Fan, dass man einfach so dabei ist und sich so rein und emotional und los. Und da ist das andere praktisch, da würde praktisch die Ratio einschalten oder sich einschalten und sagen so, nee, der Schiedsrichter ist neutral und so weiter. Nee, der ist gegen uns und der ist für die anderen und so weiter. Das ist ein bisschen wir gegen die anderen und das ganz natürlich. Das nimmt doch kein Schiedsrichter irgendwie im Krumm. Das ist auch Teil des Geschäfts, wie ich das nenne. Aber Schiedsrichter sind da gar nicht interessiert. Also diesen Teil irgendwie im Gehirn, das würde Martin besser erklären können. Sozusagen, wo das sozusagen andockt oder nicht, aber das interessiert die überhaupt nicht. Die interessieren andere Dinge und tatsächlich auch am Ende, oder dass man gegen irgendwen, einen Spieler oder gegen einen Coach ist und so weiter, das ist eher hinderlich. Weil wenn man sozusagen als Schiedsrichter hat man ja die Bestätigung für jeden Schiedsrichter ist, möglichst tolle Spiele zu haben oder möglichst viele Spiele und dann am Ende der Saison die tollsten Spiele zu pfeifen oder die wichtigsten Spiele zu haben. Und je mehr Schwierigkeiten man hat während der Saison, desto unrealistischer ist, dass man am Ende dann auch die tollen Spiele pfeift, sage ich jetzt mal als These. Dass je mehr Schwierigkeiten man hat und je ungünstiger man das macht, desto schwieriger ist es. Deshalb ist es kontraproduktiv für einen Schiedsrichter, etwas Persönliches aufzubauen mit einem Coach oder mit einem Spieler, weil das immer Wirbel erzeugt. Und man möchte aber die Spiele geräuschlos sozusagen auf eine präzise und korrekte Art und Weise administrieren, so dass, wie man sagt, der Idealfall ist, dass man nach dem Spiel sich überlegt, wer hat eigentlich heute das Spiel geleitet. Und eigentlich wünscht man sich gar nicht so eine Aufmerksamkeit, deshalb hat man das als Schiedsrichter gar nicht als Ziel. Was aber da allerdings so ist, und das, was Schiedsrichter auch halt menschlich macht, genauso wie jeden anderen auch ist, es gibt manche Leute, die einen triggern. Ne? Also so wie Schiedsrichterpersönlichkeiten einen bestimmten Coach triggern, gibt es das umgekehrt auch, dass man da immer wieder so Situationen hat, die einen so, die halt, wo halt zwei aufeinandertreffen, wo es halt einfach kracht ein bisschen oder reibt und dann ist es genauso, wie du vorhin gesagt hast, manchmal die Tiefpunkte, ist manchmal auch diese Leute, die helfen einem zu wachsen oder sich weiterzuentwickeln.
Ja, was würdest du sagen, ist ein gutes Spiel für einen Schiedsrichter? Wann ist das Spiel, wann würdest du als Schiedsrichterchef sagen, das war ein gutes Spiel? Referee XY.
Ich finde, dass auf individueller Ebene ist es wichtig, eine gute Nähe-Distanz zu finden. Also Nähe-Distanz im Sinne von, ich kann nicht ganz raus sein emotional aus dem Spiel und ich kann auch nicht ganz involviert sein. Ja, also man muss, genauso wie ich finde, es eine richtige Kombination zu sein, wenn ich auf die einzelnen Schiedsrichter, wie ich die betrachte, ist, eine gute Kombination zu finden aus Spannung und Entspannung. Also man kann auch Schiedsrichter nicht komplett entspannt sein und dann immer zu lange brauchen und das Nervensystem zu wenig Druck haben, so dass man dann irgendwie zu langsam entscheidet. Man darf aber auch nicht irgendwie Augen haben, also solche Augen haben und auf alles reagieren wie so ein Hase, weil dann ist es auch zu viel. Also jeder individuell das richtige Level finden aus Spannung, aus Spannung und Entspannung und aus involviert sein und nicht involviert sein. Und dann eine Kombination zu finden aus in Austausch mit den Spielbeteiligten ist zugänglich zu sein. Ja, also eine Möglichkeit zu haben im Austausch, dass man sieht, der andere reagiert, weil ich bin ein Mensch und ich gebe dem die Möglichkeit auch miteinander zu sprechen. Also wie reagiere ich auf Spieler, auf Trainer? Das ist auch etwas, was ich in dieser Saison sehr genau beobachte, weil wir uns das auch tatsächlich ausgemacht haben in der Liga, also mit Headcoaches, mit Sportdirektoren, mit den Schiedsrichtern, ist, wie gehen wir miteinander um und wie arbeiten wir auf dem Spielfeld in jede Richtung, ist, wie gehe ich mit den Spielbeteiligten um, habe ich ein Feingefühl für die Situation, wie arbeite ich mit denen und wie ist die Kombination von den Entscheidungen, wie treffe ich diese Entscheidungen und natürlich, wie ist die Richtigkeit der Entscheidung, also wie hoch ist der Prozentsatz von richtigen Entscheidungen über dieses Spiel. Und das ist eher so weniger etwas, was man mit dem Lineal ziehen kann. Also wir haben jetzt keinen Scouter, der jetzt alle Situationen im Spiel durchrechnet und am Ende des Spiels kommt raus, Schiedsrichter X hat 93% Trefferquote, Y hat 76 und so weiter, sondern es ist mehr eine Kombination aus, wie präsentieren sich die Schiedsrichter, wie arbeiten die, wie treffen die ihre Entscheidungen, passt das zum Spiel, passt das zu der Mentalität des Spiels und hat man das so insgesamt einfach professionell erledigt mit der richtigen Attitude, um das jetzt mal so und groß und nicht so fachchinesisch sozusagen zu erklären.
Ich glaube, das ist verständlich. Und wenn du diesen Maßstab zugrunde legst und die Saison bisher betrachtest, ein Zwischenfazit ziehen müsstest nach 24 Spieltagen, wo kommst du an? Wie zufrieden bist du?
Ich kann absolut nachvollziehen, dass immer dann, wenn jemand Neues kommt, der eine neue Idee hat oder eine neue Vorstellung hat, dass es immer durchaus Zeit braucht, bis das umgesetzt wird. Deshalb bin ich mit einer Sache sehr zufrieden und tatsächlich eher überrascht, ist, dass wir, wie ich schon erwähnt habe, dass einer der Ziele oder Wünsche, die ich hatte, vor der Saison ist, wenn ich diesen Job antrete, ist, dass wir als Liga und als Spielbeteiligte näher zusammenrücken. Das heißt, dass mich interessiert, was Headcoaches für eine Ansicht des Spiels haben, dass mich interessiert, was Sportdirektoren für eine Ansicht haben vom Spiel, dass die Geschäftsführer, wenn diese Positionen geteilt sind, wie die das Spiel betrachten, wie ihr, sage ich, Reporter von den Medien und so weiter, wie ihr das seht und das näher zusammenzuführen, damit wir irgendwie, sage ich, als Ziel haben, gemeinsam die Liga weiterzubringen. Das ist meine große Idee oder mein großer Wunsch. Und dazu gehörte, und da haben unter anderem auch die Headcoaches gesagt, dass Fehler passieren. Man kann mal Fehler machen, so wie aus eigener Erfahrung auch. Man kann mal falsch liegen, mal was schlecht sehen, mal schlecht positioniert sein. Aber die Headcoaches wünschen sich, dass sie mit einem Menschen sprechen auf dem Spielfeld und nicht mit einem Roboter mit einer Maschine, der einem keine Antwort gibt. Und aus vielen Gesprächen kristallisierte sich halt heraus, dass viele sich wünschen, und das auch mein Ansatz auch immer war, deshalb war das leicht für mich zu übernehmen, ist der Umgang miteinander ein absolut wesentlicher Faktor ist, wie wir das Spiel sozusagen bekömmlicher oder feiner oder stimmiger für alle zusammen machen. Und da habe ich das präsentiert auch beim Sommerlehrgang, was so der Wunsch ist und wie wir als Liga uns vorankommen. Und ich bin tatsächlich sehr überrascht und gleichzeitig imponiert mir das sehr, wie viele Schiedsrichter ihr Verhalten im Kleinen oder im Großen sozusagen adaptiert haben und ihr Verhalten gegenüber Spielbeteiligten verändert haben. Und wenn das nur ist in der Einstellung, und das ist etwas, was ich merke und also, wie soll ich sagen, wie so ein Trüffel erschnüffle, ist, ich merke das in der Einstellung und kann sogar sagen, dass manche Schiedsrichter ihr Verhalten auch während der Saison adaptiert haben. Das hatte ich erst letztens wieder ein Gespräch mit einem Schiedsrichter, dem ich zurückgemeldet habe, als ich den Fernseher angemacht habe und dich gesehen habe, habe ich zuerst überlegt, wer du denn bist. Weil sozusagen ich gemerkt habe an dem ganzen Körperausdruck, da hat sich was modifiziert in dem. Und tatsächlich bin ich von einer Sache sehr angetan, ist, wie wir als Schiedsrichter uns verändert haben in unserem Auftritt und wie wir den Spielbeteiligten gegenübertreten. Damit bin ich mehr als zufrieden. Mit der Art und Weise, wie gepfiffen wird, da bin ich eher indifferent. Da kann ich jetzt nicht sagen, super oder fürchterlich. Ich sehe, dass in den Crews gut gearbeitet wird, dass die Schiedsrichter gut in den Crews zusammenarbeiten, was mir extrem gut gefällt und was vor allem die Basis ist dafür, dass die Spiele gut geleitet werden. Wir haben zum Beispiel auch in der Vor der Saison besprochen, dass wir das Spiel attraktiver machen wollen für die Zuseher, auch im Hinblick von Dine, und wir wollen uns gut präsentieren für unseren neuen Partner und da auch Werbung machen dafür. Wie können wir das Spiel attraktiver machen? Wir nennen das Marginal Calls oder Mosquito Calls, also geringe Kontakte, die wir manchmal pfeifen als faul, die wir vielleicht irgendwie zurückhalten. Das finde ich läuft auch gut. Ja, ich finde, da gibt es immer wieder Spiele, wo das nicht so gut läuft, wo zu viel gepfiffen wird oder auch mal ein bisschen zu wenig. Aber ich finde, dass so die Marschrichtung an sich, wie gearbeitet wird, da bin ich angetan davon. Ich finde, dass das gut läuft, aber vor allem sehe ich, dass die Schiedsrichter dabei sind, und das bedeutet mir eigentlich am allermeisten, ist, dass die involviert sind und mitmachen wollen, um das gemeinsam weiterzubringen. Nun sind die eigentlich froh darüber, über so Ideen, wie man das gestalten kann. Deshalb gefällt mir das gut. Also mein Auge freut sich darüber, wenn ich den Fernseher anmache und sehe, wie gearbeitet wird. Dann gibt es natürlich immer wieder Ausreißer, wie in jedem System, aber das gehört dazu irgendwie zum, das ist eine, auch in der Natur der Sache.
Ja, ihr habt eine neue Technik zur Verfügung bekommen. Quasi, ihr könnt die Kommunikation auch noch weiter verbreiten während des IRS seit dieser Saison. Ja. Wir können da vom Fernsehen aus angeln, nennt man das, also das Mikro mit reinhalten und euch zuhören. Was ziehst du da für ein Fazit? Erstmal, wie sind die Schiedsrichter damit umgegangen? War das für die cool, dass sie auch mal eine Stimme hatten? War das für die eher unangenehm, dass man da in diesem Zwiegespräch mit dabei ist? Und wie findest du, wird das umgesetzt?
Also die Idee kam ja schon in der Vorsaison. Ne? Wir haben uns tatsächlich als Liga uns überlegt, wie kann man das Spiel attraktiver gestalten für den Zuseher. Und dann war ein großes Thema das Thema Transparenz, auch unter anderem Pfiff der Woche. Wie kann man den anders machen, sodass er eben nahbarer ist oder interessanter auch. Da wollte ich dir auch sagen, das echt lebt von deiner Dynamik auch.
Danke.
Ich finde, das ist echt ein tolles Format, wo ich fast immer Gänsehaut bekomme, wenn ich das so sehe, weil ich finde, dass es so ehrlich rüberkommt. Ich finde, die Schiedsrichter Woche für Woche sind immer leichter und befreiter und sprechen irgendwie offen darüber, was so passiert. Und ich finde, du machst es denen ziemlich leicht, irgendwie das auch zu machen. Und ich finde, das ist dann wirklich ein tolles Format. Also der Pfiff der Woche 2.0 bin ich sehr angetan, weil wir auch manchmal Situationen nehmen, die vielleicht in der Kritik sind, oder ich manchmal, wenn mich Trainer fragen, was ist denn da, auch manchmal die Situation nehme und die auch verschicke als Begründung. Ja, also kannst du gerne in der Liga fragen, irgendwen. Ich schicke auch manchmal den Pfiff der Woche als Erklärung. Dass nämlich, wenn mich jemand sehr fragt, gut, warum hat der Schiedsrichter da eigentlich gepfiffen, dann sage ich, dann frage ihn doch selbst. So nach dem Motto. Und dann erklärt der Schiedsrichter da mit eigenen Worten, dann sieht man ihn, den Schiedsrichter, die Schiedsrichterin oder den Schiedsrichter sieht man halt in echt, und die erklären so, oh, das war ein schweres Spiel, oder oh, das war unangenehm, oder da habe ich was machen müssen und so weiter, und sieht, dass es nicht alles nur so maschinell abgearbeitet wird, sondern auch in der Retrospektive irgendwie manchmal auch überdacht wird und so, ne, vielleicht wollte ich das heute nicht so machen, aber in der Hitze des Gefechts oder Dings, dann musste ich halt was entscheiden, und dann war das halt so. Also es ist ein großartig, wirklich ein tolles Format. Die andere, also das war eine der Ideen, und eine der Ideen war halt, beim IRS ein Mikrofon zu positionieren. Da war halt deine auch irgendwie sehr dahinter. Ich hatte auch noch ein paar andere Ideen, aber da will ich jetzt nicht
was kommt vielleicht noch
was
die nächsten
quatschen,
Jahre
sozusagen, was dann allerdings, aber ich hatte das in der Vorsaison schon den Schiedsrichtern kommuniziert. Also Ich mache für die immer wieder Videobotschaften in so einer Gruppe, wo ich auch so, wie man jetzt sieht, so Dinge erkläre und erzähle, es ist beschlossen worden, dass wir das transparenter machen, wie Schiedsrichter arbeiten. Hatte denen das erklärt. Ich glaube, wie so viele neue Sachen ist die erste Reaktion so, und warum jetzt eigentlich und was ist da? Und die einen werden sich denken, oh, wunderbar, ja, und die anderen werden sich denken, um Gottes Willen, was soll das? Ja, und dann, wenn die Lokomotive dann losgedampft ist, dann sieht man so, ah, okay, das ist dann doch nicht so wild und es wird zur Routine. So wie ich mich erinnern kann, früher, als man begonnen hat, dass die Spiele live übertragen wurden. Da war das auch so, um Gottes Willen, das kann ja jeder jetzt sehen. Jetzt gibt es zig Kameras und jedes Spiel ist normal geworden, dass jedes Spiel aufgezeichnet wird. So ist das mit dem IRS auch. Und ich finde das ein tolles Format und eine tolle Möglichkeit, weil es neben auch dem Pfiff der Woche den Schiedsrichtern eine Stimme gibt. Und das finde ich den größten Gewinn. Es gibt denen eine Stimme und man kann reinhören, was da ist. Und das nimmt doch jede Spekulation oft. Also ich werde auch öfters von Sportdirektoren oder Headcoaches danach gefragt oder die Resonanz auch von den Headcoaches ist, dass es großartig ist, dass man das hört. Ist was, weil es jede Spekulation nimmt, was da so besprochen wird und was man da so macht. Also es macht die Schiedsrichter nahbarer und es lässt halt keinen Raum für, der mag uns nicht und weil der uns nicht mag, dann darum sagt er dem anderen, er soll das nicht denken und dann schon gar nichts dann machen und dann entscheiden und dann werfen wir eine Münze und dann entscheiden wir. Sondern man merkt halt irgendwie oft, dass die Schiedsrichter zusammenkommen und das zusammen besprechen und dann werden halt Kriterien irgendwie erklärt, ne? Wie unsportliches Foul. Welches der vier Kriterien trifft hier zu? Ist es C1, C2, C3, C4 oder was sind die Kriterien dafür? Und man merkt halt dann, es ist wie so durch so ein Raster, wo so Dinge durchbesprochen werden. Und wenn nichts davon passt, dann wird es nicht passend gemacht. Und deshalb finde ich das eine super, super Sache. Und die Schiedsrichter machen da einfach auch toll mit. Also keiner ruft mich an und beschwert sich darüber, dass das so ist, sondern ich versuche dann manchmal zu überlegen, kann man da ein Protokoll machen oder einen Leitfaden, hatte ich zum Beispiel als Idee, dann ist aber wieder verwerfe ich das wieder, weil ich mir denke, so ja, aber dann wirkt es wieder wie gestellt. Ich habe immer wieder viele Ideen, aber gerade so lasse ich den Cheaters dann Raum, damit sie selbst ihren Weg finden. Da und ich sage jetzt mal, die meisten nehmen das dankbar an und sprechen einfach frei von der Leber, was halt irgendwie da passiert oder was sie erzählen.
Du hast vorher gesagt, ihr seid 31 Refs aktuell im Kader bei der BBL, die du unter dir hast. Wie wird man denn BBL-Referee? Wie qualifiziert man sich dafür?
Also im Prinzip ist es nicht sonderlich kompliziert. Das System ist es eher so eine sehr stringente Karriereleiter, die man halt aufsteigt, beginnend von, dem regionalen Verband, in dem man ist, dann wird man irgendwie vorgeschlagen und so. Also da gibt es sehr viele Stufen. Und dann, bis man auf DBB-Ebene kommt, also Deutscher Basketballbund, und dann ist man in so einem Kader. Damit man in die BBL kommt, ist der reguläre Weg, außer man kommt irgendwie von der Seite oder aus einem anderen Land oder so, ist der reguläre Weg, dass man über den EVA-Kader, das ist der Evaluierungskader A, also für den A-Kader, ist so eine Art Fahrstuhlgruppe. Die nenne ich so, das ist jetzt kein offizieller Begriff, aber ich nenne das Fahrstuhlgruppe, weil die sind eigentlich Teil der zweiten Liga, also der Pro A, sind aber in so einer Fahrstuhlgruppe, in der sie mal schnuppern können und Spiele pfeifen in der BBL, die EVA-Schiedsrichter. Da haben wir zurzeit, wenn ich mich da jetzt nicht irre, drei oder vier, ja, bitte mich da jetzt nicht festnageln, aber es sind ganz klar, wie viele Schiedsrichter das sind, die wechseln auch nicht während der Saison, sind in einer Saison dabei und die dürfen Spiele in der BBL pfeifen. Und dann sieht man sich diese Schiedsrichter an, über eine Saison, über zwei Saisonen, über drei Saisonen, und überlegt, ob die Qualität bringen, den Mehrwert und das sinnvoll ist, dass die in die BBL aufsteigen. Und dann am Ende des Jahres gibt es ein Meeting von wesentlichen Personen, die das miteinander besprechen, und dann wird das entschieden, ob ein Schiedsrichter genommen wird, gar keiner, zwei, drei oder sonst irgendwas. Das ist natürlich immer abhängig auch, so wie in jedem anderen Job auch, wie viele Stellen sind frei, wie viele Slots brauchen wir Schiedsrichter und so weiter. In der letzten Saison sind drei Schiedsrichter aufgenommen worden, die neu im Kader waren, die sich alle drei sehr gut machen in ihrer Rookie-Saison. Nächste Saison wird man dann gucken. Aber das ist so der reguläre Weg aus dem EVA-Kader in die BBL zu kommen.
Mhm. Jetzt hatten wir ja vorhin dein persönliches Beispiel, dass du nach diesem Göttingen-Spiel nicht mehr weiterpfeifen durftest, erstmal in dieser Saison da, vergangenes Jahr. Es ist schon auch so, dass ihr, wenn irgendwelche Schiedsrichter, wenn du überhaupt nicht zufrieden bist mit der Leistung, auch mal für 1, 2, 3 Wochen rausgenommen werden, oder? Also, dass man das wie bei Spielern sagt, der hat gerade irgendwie eine Tiefphase oder was, der bringt jetzt nicht die Leistung, die wir erwarten. Also, es ist schon auch leistungsgebunden bei euch.
Absolut. Also, ich sage jetzt bei, dass meine aufrichtige Einstellung auch ist, ist natürlich keine Kuschelgruppe, in der wir sind. Das ist nicht disrespektierlich gemeint, das ist auch was, was ich natürlich selber auch gerne mag, nah mit Leuten zu sein. Ist keine Kuschelgruppe, sondern wir sind Top-Level hier. Also wir sind das Top-Segment in einer der stärksten Ligen Europas. Wir haben so viele großartige Spieler hier, Geld, Trainer, dass wir sind Top-Level und wir müssen natürlich, und das ist in der Natur des Wettbewerbs, auch Leistung bringen. Und im Moment ist es so, oder war auch in der Vergangenheit so, dass wir als Schiedsrichterreferat oder als Führungsgruppe natürlich uns Spiele ansehen und uns angucken, gab es da spielentscheidende Fehler, die passiert sind, oder gab es Regelverstöße, die da gemacht wurden im Verhalten, im Anwenden von IRS oder sonst irgendwas, die eine Konsequenz nach sich ziehen können oder müssen. Dann wird das wöchentlich besprochen nach jeder Runde und dann gibt es auch Konsequenzen für Schiedsrichter.
Und die BBL-Schiedsrichter, die besonders gut sind, die empfehlen sich dann für die FIBA, gehe ich mal davon aus, oder für größere FIBA-Turniere? Oder gibt es da nochmal eine andere Regelung? Können die auch über einen Umweg, kann auch ein Pro-B-Schiedsrichter am Schluss FIBA-Ref werden?
Also der reguläre Weg ist auch hier, dass, da gab es mal so ein ungeschriebenes Gesetz, ich glaube, weiß nicht, ob das noch immer so ist, aber ich denke, dass, aber das ist nicht mein Segment, da muss ich auch immer sagen, FIBA ist immer, das macht Winnie Ginschel zu sagen, da bin ich auch nicht übergriffig, sondern sozusagen der ist der National FIBA Instructor und mit dem berate ich mich natürlich, aber ich bin für die BBL zuständig und nicht für die FIBA und deshalb oder für die Euroleague. Sondern der reguläre Weg ist halt, dass jemand im eigenen Land halt so gut ist und eine Perspektive hat und dann so vielleicht so Kriterien herangezogen werden, war der schon mal in den Playoffs oder ist der ein Führungsschiedsrichter und so weiter. Das hängt auch wieder davon ab, wie viele Schiedsrichter in Deutschland gibt es von diesem Format. Brauchen wir Schiedsrichter aus dieser, also in dieser Gruppe? Wie sind wir da aufgestellt international? Und in der Vergangenheit, das hat sich jetzt mittlerweile etwas geändert, ist, glaube ich, dem Fußball angeglichen worden. In der Vergangenheit gab es so Referee Clinics, nannte man die, wo ich auch war. Dann war das, man ist zu einem Turnier gefahren oder zu so einem Tryout und hat dann bestimmte Prüfungen gemacht und hat Spiele gepfiffen und dann danach wurde man dann nominiert oder nicht nominiert, international Schiedsrichter zu sein. Das ist so der reguläre Weg. Und Euroleague ist nochmal ein bisschen anders. Die gucken, weil das jetzt getrennt ist von FIBA, jetzt die letzten Jahre, die gucken so ein bisschen im Austausch mit den Schiedsrichterchefs der einzelnen Länder, ist so, wo, was für Leute gibt es und gibt es da Leute, die da passen würden, und da wird so ein bisschen Rosinen gepickt, sage ich jetzt mal, und überlegt, ob einzelne Schiedsrichter passen würden für die Euroleague-Bewerber.
Mhm. Die Euroleague-Schiedsrichter dürfen dann ja wegen des Streites zwischen FIBA und Euroleague aktuell nicht bei den FIBA-Wettbewerben dann mitpfeifen, was dann auch die WMs und EMs und so weiter und so fort betrifft. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass das keine gute Lösung ist für niemanden wahrscheinlich. Auch für euch Schiris nicht.
Also das ist tatsächlich sehr tragisch, ne, dass sowas, das kann ich nicht unpolitischer ausdrücken als sowas ist, oder diplomatischer, ist tatsächlich sehr tragisch, dass sowas halt auch auf den Rücken der Schiedsrichter ausgetragen wird, weil die haben ja damit gar nichts zu tun, ne? Also mit diesen Auseinandersetzungen oder wie man es auch immer nennt, Streitigkeiten oder Uneinigkeiten oder was auch immer. Die haben damit am wenigsten zu tun, aber müssen das sozusagen am meisten tragen. Und dass halt viele Schiedsrichter, die halt eine herausragende Qualität haben, weil sie in der Euroleague sind, was natürlich auf eine Art ein No-Brainer ist, wenn man so gut ist, um die Top-Club-Spieler zu pfeifen, dass man das natürlich macht. Und dass das auch ein Ausschlusskriterium dafür ist, dass man dann im Sommer sozusagen dann keine Weltmeisterschaft, Europameisterschaft oder Olympische Spiele pfeifen kann. Ich trinke nur ein Stück Wasser.
Mach das gerne. Wir kommen nämlich auch jetzt langsam schon zum Schluss, denn ich möchte eigentlich nur noch ein kleines Thema mit dir besprechen, das aber ein größeres auch werden könnte, auch für euch noch. Denn im unterklassigen Bereich gibt es aktuell ein Schiedsrichterproblem, weil sehr viele Spiele pfeifen müssen. Die Schiedsrichteranzahl wird immer geringer. Die Spielanzahl bleibt ungefähr ähnlich. Hast du eine Idee, wie man dem entgegenwirken könnte, wie man wieder mehr Leute zur Schiedsrichterei bringen könnte, auch im unterklassigen Bereich?
Das ist natürlich eine große Frage. Also muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich mache mir natürlich über sowas Gedanken, und auch ligaintern gibt es da einige Überlegungen, wie man das machen kann. Ich habe im Sommer mich bemüht, ich habe es glaube ich nicht mit allen Schiedsrichtern bislang geschafft, aber das versuche ich immer nachzuholen, mich im Sommer mit jedem Schiedsrichter zu treffen, bei denen zu Hause oder in irgendeiner Umgebung oder so, mich mit denen über mehrere Stunden auszutauschen und ein Gespräch zu führen darüber, wie da gab es so Standardfragen für die nächste Saison. Und eine der Fragen, um jetzt nicht zu viel zu erzählen, war, wie denn der Schiedsrichter überhaupt dazu gekommen ist, Schiedsrichter zu sein. Weil mich das super interessiert hat. Und tatsächlich ist 3 von 4 Schiedsrichtern, also 75% der Schiedsrichter kamen dazu, weil der Verein, in dem sie Basketball gespielt haben, Pflichtschiedsrichter stellen musste. Und dann hat man halt so wie so, wir brauchen jetzt irgendwie einen Schiedsrichter, machst du das? Und da sagt er, nee, darauf habe ich keine Lust. Oder, na gut, jetzt bleibst nur mehr du musst da hinfahren. Und dann wurde aus dem praktisch eine Karriere unglaublichen Ausmaßes, ne, durch eigentlich eine Art Zufall. So, da kann man jetzt sagen, ist das ein Zufall oder nicht, aber so sind die meisten Schiedsrichterkarrieren von BBL-Schiedsrichtern entstanden durch sozusagen so eine Art Pflicht, die da auferlegt wurde. Jetzt kann ich mir halt irgendwie gut vorstellen, dass es da verschiedene Mechanismen gibt, wie man da Leute hinbringt. Ich habe schon viele Systeme gesehen, ne, auch hier in Köln zum Beispiel, wurde ich auch schon mal von einem Schiedsrichterwart angesprochen, ob ich denn nicht als erfahrener Schiedsrichter mal mit neuen Schiedsrichtern Spiele pfeifen kann. Ja. In meiner Erfahrung liegt es weniger daran, dass man Schiedsrichter bekommt, ja, also dass es neue Schiedsrichter gibt. Und es ist auch nicht das große Thema, im Top-Level Schiedsrichter zu haben, weil das natürlich, also wenn alle drängen auf die Spitze, dann kann man sagen, ja, aber was ist dann, wenn die Lotte Mosers dieser Welt aufhören, dann ist es natürlich so, dass andere Leute, wie in jeder anderen Organisation, ist einer weg, dass andere Leute mehr Verantwortung übernehmen, mehr zeigen wollen, mehr sozusagen machen und dann logischerweise sich ein anderes Gefüge ergibt. Also ich sehe dafür für die Spitzengruppe bei jeder Überlegung, das ist in jedem System so, Spitzengruppe ist bei einer Fieber so, haben so, oh Gott, wenn Brasausgas aufhört, geht die Welt unter und wenn Jungebrand nicht mehr pfeift, dann gibt's kein Morgen mehr. Und das ist aber einfach nicht so. Und es gibt aber auch viele Schiedsrichter, die beginnen und dann gibt es halt so ein Thema von, wie schafft man es, dass diese Leute nicht ihre Lust und Willen verlieren auf dem Weg irgendwo hin, weil die in diesen Zeiten halt irgendwie ziemlich alleingelassen werden oder alleine sind. Weil du musst dir das alles selber organisieren. Du kriegst, sag ich mal, ein paar Euros für, man fährt am Sonntag irgendwo hin in irgendeine Halle, 50 Kilometer entfernt, und dann pfeift man irgendwie hier zwei Spiele. Da guckt einen keiner an, man kriegt keine Bestätigung, man wird vielleicht noch angemotzt von irgendwelchen Eltern, die dort sind, von diesen Nachwuchsspielern. Und der Schiedsrichterkollege ist entweder jemand, der total jung ist und selber sich quasi ins Hemd macht, oder es ist ein Erfahrener, der ihm auch noch irgendwie sagt, dass man irgendwie nichts taugt. So ungefähr. Mhm. So. Und dann ist es natürlich abhängig von dem Willen und dem Wunsch dieses Schiedsrichters, da weiterzukommen, ob man da dabei bleibt oder nicht. Da hilft natürlich eine Community, ne? Sag ich mal, ich hau jetzt mal raus, ne, im Berliner Verband oder so, dass man so Leute kennt und dann trifft man sich und so, dass man so eine Art soziales Netz oder System halt hat, um da irgendwie weiterzumachen, ne? So wie auf der Uni oder so. Es ist immer die Gruppe, die einen so ein bisschen trägt über die Situation. Das sozusagen würde stärken, wenn man so soziale Netze irgendwie etablieren könnte. Vielleicht auch mit ehemaligen Spielern oder irgendwie solche, oder mit ehemaligen Schiedsrichtern. So, ich habe so einige Ideen, wie man das machen kann. Da kann man sagen, es gibt zu wenig Schiedsrichter, ja. Aber halt auch, es ist ein bisschen das Thema der Zeit, wenn ich jetzt so genau drüber nachdenke, weil in einer Zeit, wo natürlich viel auch schön dargestellt wird und alles so fotografiert und Video und gepostet und alles wird so super dargestellt und irgendwie so eine Art perfekte Welt erzeugt, ist natürlich so eine Tätigkeit wie Schiedsrichtern, wo keiner einem Danke sagt, alle einen beschimpfen, so nach dem Motto, und anschreien und sagen, dass man für etwas verantwortlich ist und man eigentlich immer nur wegen Fehlern im Mittelpunkt steht, sozusagen, ist es natürlich etwas konträr zum Zeitgeist, das zu machen. Und deshalb ist es eher so, sage ich mal, Special Interest, wenn man das macht. Und dann muss man natürlich irgendwie dabei bleiben, insgesamt mit so verschiedenen Gruppen, um dorthin zu kommen. Und natürlich irgendwie auch die Darstellung von den Top-Leuten, dass die sichtbar sind, was so möglich ist, ne? Aber es sind so viele Aspekte, die so rumschwirren in meinem Kopf, aber es ist sicher so eine Möglichkeit.
Ich finde, das ist absolut super zu sehen, dass ihr auch im Top-Level euch Gedanken macht um die Basis. Klar, es ist euer Nachschub, aber du hast es ja auch schon gesagt, 31 sehr gute Schiedsrichter werden sich immer finden, aber alles, was halt drunter kommt, ist halt natürlich wichtig, dass der Spielbetrieb aufrechterhalten wird und dass ihr euch da als Top-Tier quasi auch nochmal Gedanken drüber macht, auch um die Basis, um den Nachschub, finde ich trotzdem sehr lobenswert. Ihr könntet ja auch einfach sagen, ja, unsere 31 haben wir sowieso zusammen und der Rest, da müssen ja halt die Verbände nachgucken, aber das du und ihr als Schiedsrichter dafür auch brennt für diese Art und Weise der Partizipation am Basketball. Das merkt man und das ist auch sehr schön zu sehen. Das ist, glaube ich, auch ein gutes Zeichen an die Referees in den Kreisligen, in den Bezirksligen, die Minispiele pfeifen, dass sie gesehen werden und nicht vergessen werden, auch von euch.
Absolut, absolut. Das ist total, total wesentlich. Ohne das funktioniert es überhaupt nicht. Und es beginnt immer mit einem Funken. Und es ist bei mir genauso gewesen. Es beginnt mit einem Funken. Und dann ist immer, und das, ich habe selten Schiedsrichter getroffen, die nicht den Basketball so sehr geliebt haben, dass sie da Woche für Woche, Wochenende für Wochenende über mehrere Jahrzehnte ihre Zeit investieren, um das zu machen. Und das passiert einem nicht so. Also es passiert einem nicht, weil man halt nichts anderes zu tun hat, sage ich jetzt mal, sondern weil man wirklich das verfolgt und dabei bleibt und ja, und man, glaube ich, unterschätzt manchmal von außen, wie emotional Schiedsrichter da mit dem Sport verbunden sind und wie wichtig denen das ist, da dabei zu sein und das zu machen. Und weil man halt immer davon ausgeht, ah, die haben halt diese Schiedsrichter-Person, Persönlichkeit nach außen, denen ist so ein bisschen alles egal und die machen halt so, wie sie sind, aber das ist gar nicht der Fall. Das ist eher das Gegenteil. Dass sie sehr involviert sind und den Sport einfach weiter voranbringen möchten.
Mischa, das sind super Schlussworte. Ich danke dir herzlich für deine lange Zeit, die du dir genommen hast mit uns.
Sehr, sehr gerne. Hat mir sehr Spaß gemacht, Staki. Danke dir.
So, Robert, Neža Kovačević, soweit, wir haben ja versprochen, heute wird's nichts Aktuelles geben. Auch die Big Starting Five übrigens, die findet ihr dann noch bei uns auf Social Media. Die werden wir hier auch nicht weiter ausführen. Und dann haben wir noch ein kleines Thema, und zwar im Big Spotlight. Hier ist für euch
das Big Spotlight.
Robert, worum geht's?
Ja, es geht um eine schöne Sache, die SOS Kinderdorf betrifft. SOS Kinderdorf hat aktuell mit BMW und mit dem FC Bayern Basketball eine Aktion am Laufen über die ganze Saison hinweg, bei der für jeden Dunking, der im BMW-Park stattfindet, 1.000 Euro gespendet werden zugunsten von SOS Kinderdorf. Und das ist, glaube ich, eine extrem schöne Sache, eine lukrative Sache. Es wurde kürzlich der Meilenstein von 100.000 Euro an Spenden schon durchbrochen. Und wenn wir vorher bei den Schiedsrichtern über Nachwuchs gesprochen haben, zählt das bei den Kids natürlich ganz genauso. Da spielt der Basketball eine große Rolle und da wollen wir dieser schönen Aktion auch eine kleine Bühne bieten. Bei uns ist jetzt die Katharina von SOS Kinderdorf. Ihr fragt euch bestimmt, SOS Kinderdorf, Basketball, wie passt das zusammen? Wenn ihr eine unserer früheren Folgen gehört habt, dann erinnert ihr euch vielleicht. Es gibt nämlich eine ganz spannende Kooperation zwischen SOS Kinderdorf und BMW. Katharina, erstmal schön, dass du da bist und nimm uns vielleicht gleich mal mit. Was hat es denn mit dieser Kooperation auf sich und welche Rolle spielt Basketball dabei?
Ja, hallo Robert. Vielen Dank erstmal, dass ich hier sein darf. Ja, und das ist auch für uns tatsächlich eine ganz neue Sache, dass ein Unternehmenspartner von uns auch noch sozusagen einen Sportpartner mitbringt. Die Aktion mit BMW ist letztes Jahr und dem FC Bayern Basketball ist letztes Jahr gestartet im Herbst und trägt den schönen Namen Dunks for Tomorrow. Was bedeutet das? Also letztendlich hat BMW als Unternehmen das Motto für den Bereich soziales Engagement Education for the Future Generation. Also sprich, alles dreht sich um Bildung. Und das war für uns auch sozusagen dann die ganz klare Marschrichtung, dass wir auf jeden Fall ein Projekt suchen, das auf das Thema Bildung einzahlt. In Deutschland ist es leider immer noch so, dass es sehr, sehr viele Kinder und Jugendliche gibt, die benachteiligt sind, was den Zugang zu Bildung betrifft. Da gibt es oft einen direkten Zusammenhang zwischen dem Elternhaus dieser Kinder, also sprich, bewegen sich die Familien in einem eher sozial schwachen Umfeld, in schwierigen Lebenssituationen. Und da kommen wir sozusagen ins Spiel. Wir versuchen, so früh wie möglich in Kontakt mit diesen Familien zu treten. Einerseits, um sozusagen unsere Unterstützung anzubieten, also die Eltern auch zu befähigen, gute Eltern zu sein, aber letztlich auch, um zu verhindern, dass diese Kinder aus ihren Herkunftsfamilien rausgenommen werden müssen. Wir haben ein ganz breites Angebot an Beratung und Unterstützung, so auch eben zum Beispiel schulischen Support wie Hausaufgabenbetreuung, Nachhilfe, Sprachkurse, berufsvorbereitende Kurse, aber auch Berufsausbildung an sich. Und das Programm, was wir uns zusammen mit BMW und dem FC Bayern Basketball ausgesucht haben, nennt sich Bildung in Deutschland für alle. Und das ist eine unserer größten Säulen bei SOS Kinderdorf, weil einfach der Bedarf so hoch ist an Unterstützung für Kinder und Jugendliche im Bildungsbereich. Und da bringt Dunks for Tomorrow einfach die richtige oder die nötige Power mit, um diesen Bereich zu unterstützen.
Auch eine finanzielle Power, denn es gibt für jeden Dunking, der im BMW-Park stattfindet, 1000 Euro und wir haben kürzlich ja erst eine magische Marke durchbrochen.
Ja, absolut. 100.000 Euro. Also da hat es uns auch vom Stuhl gehauen und die Saison ist ja noch nicht mal zu Ende gespielt. Also das ist wirklich, passiert uns auch nicht alle Tage und wir fiebern da jetzt tatsächlich mit, egal ob man vorher Basketball-Fan war oder nicht, aber es ist wirklich toll zu sehen, was die Spieler da leisten.
Die Bayern haben ja auch, glaube ich, ganz gutes spielendes Personal, das für Dunks zuständig ist. Von daher ist das sicherlich eine gute Kombination. Was bedeutet denn der Sport für die Kids in euren Einrichtungen im Allgemeinen und der Basketball natürlich im Speziellen?
Ja, also Sport und Bewegung sind natürlich ganz essentiell für die Entwicklung von jungen Menschen. Sport macht nicht nur körperlich fit oder hilft dabei, sich mal auszupowern, sondern Sport hat auch einen positiven Einfluss auf die geistige Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Studien haben zum Beispiel gezeigt, dass wenn Kinder regelmäßig Sport machen, auch die schulischen Leistungen besser sind. Einfach aus dem, ich sag mal, banalen Grund, weil mehr Sauerstoff im Blut ist, sie dadurch aufnahmefähiger, konzentrationsfähiger sind. Für unsere Kinder und Jugendlichen, die wir betreuen und mit denen wir in Kontakt sind, sind aber sozusagen diese Soft Skills, die der Sport mit sich bringt, fast noch wichtiger. Also Sport stärkt das Selbstbewusstsein und du entwickelst soziale Kompetenzen wie Rücksichtnahme, Respekt, Teamgeist. Die Kids lernen, Ziele zu verfolgen, Herausforderungen zu meistern und einfach auch mal dran zu bleiben. Man hat auch festgestellt, dass die Gefahr, dass ein Kind sich isoliert, weil vielleicht einfach die Lebensumstände sehr schwierig sind und in eine Depression fällt, geringer ist, wenn das Kind Sport macht. Und auch Traumata oder Sport kann helfen, Traumata zu bewältigen. Und das Thema Traumata ist natürlich bei unseren betreuten Kindern und Jugendlichen ein ganz großes Thema, sei es aus der Kindheit oder auch, weil sie einen Fluchthintergrund haben. Und deswegen ist es gar nicht verwunderlich, dass du eigentlich in jeder Einrichtung von SOS Kinderdorf, in jedem Kinderdorf, entweder einen Hartplatz oder Rasenplatz mit dran hast, wo die Kinder sich sehr unkompliziert auspowern können. Und was den Basketball angeht, also der Basketball als Mannschaftssportart hat natürlich nochmal einen ganz großen Vorteil im Vergleich zu einer Individualsportart. Denn in der Gruppe lernen die Kinder noch viel mehr, sich auf andere zu verlassen, gemeinsame Ziele zu verfolgen. Durch die Interaktion im Team entwickeln sie soziale Fähigkeiten wie Kommunikation, Kooperation, Konfliktfähigkeit, aber zum Beispiel auch Verantwortung zu übernehmen und Entscheidungen zu treffen. Das sind alles letztendlich Fähigkeiten, die extrem wichtig sind für die persönliche Entwicklung der Kinder. Und auch wenn es wahrscheinlich so sein wird, dass Fußball immer die Sportart Nummer 1 in Deutschland bleibt, hat der Basketball da ja enorm aufgeholt. Und die Zahlen der Spieler sind ja um vieles höher als beispielsweise im Eishockey. Und ich habe mich so ein bisschen umgehört bei uns in den Einrichtungen. Und Basketball ist natürlich auch eine sehr coole Sportart. Also in unzähligen Filmen thematisiert, in der Musikbranche aufgegriffen, aus den USA zu uns gekommen. Also da ist schon eine gewisse Aura auch um diesen Sport, den gerade die Jugendlichen bei uns wahnsinnig anziehend finden. Und vielleicht noch zu guter Letzt muss man aber auch sagen, dass Bayern München, egal ob jetzt im Fußball oder eben auch im Basketball, einfach ein Riesenmagnet ist. Also unsere Kinder und Jugendlichen, die freuen sich absolut, dass sie jetzt demnächst auch mal bei einem Spiel des FC Bayern Basketball dabei sein dürfen.
Dort gibt es ja auch einige Weltmeister dann zu bestaunen. Mhm. Deutschland im Sommer ja einen riesen Hype oder einen kleinen Boom zumindest ausgelöst in der Basketballwelt. Katharina, vielen Dank für deine Zeit. Vielleicht für alle diejenigen, die euer Projekt, eure Arbeit jetzt kennen und schätzen gelernt haben, wie kann man euch erreichen, wie kann man euch sonst unterstützen, wenn man vielleicht nicht in der Lage ist, selber ein Dunking zu machen?
Ja, also Unterstützung kann so vielfältig sein, letztendlich auch wie unsere Arbeit ist. Also wir sind ja nicht nur in Deutschland tätig, wir sind in über 130 Ländern aktiv, wir leisten Nothilfe, wie jetzt beispielsweise gerade für die Menschen in Gaza, im Gazastreifen oder auch in der Ukraine. Und Letztlich gibt es leider so viel Leid auf dieser Welt und Kinder und Jugendliche sind da sehr oft die Leidtragenden. Und deswegen brauchen wir als Hilfsorganisation immer Unterstützung. Und das ist ganz gleich, ob es von einem Privatmenschen kommt oder von einem Unternehmen, ob das in finanzieller Form ist oder als Volunteer, Sachspenden. Also lasst uns da gerne in Kontakt treten und reden. Am einfachsten ist das sicherlich über unsere Webseite www.sos-kinderdorf.de und da findet ihr die verschiedenen Bereiche, entweder für die Unternehmen oder auch für Privatpersonen, die sich engagieren wollen. Und ich freue mich drauf. Vielen Dank.
Ja, absolut. Schaut da gerne mal vorbei. Das rentiert sich. Das ist eine gute Sache. Und wenn man Basketball und solche sozialen Aktionen verbinden kann, glaube ich, ist jedem geholfen. Das ist eine absolute Win-Win-Situation. Katharina, danke für deine Zeit.
Sehr gerne. Vielleicht
hören wir uns ja bald mal wieder.
Vielen Dank, Robert.
Danke dir. Ciao.
Ja, das also dann zu den SOS-Kinderdörfern. Auch das nochmal ein sehr interessanter Einblick und eine super coole Aktion vom FC Bayern Basketball und von BMW München. Und das war's dann von dieser Woche. Und dann geht's auch schon bald wieder los. Kommende Woche hören wir uns dann wieder, dann auch schon mit den ersten Ergebnissen aus den verschiedenen europäischen Ligen, wo es dann ja auch international wieder zur Sache geht. Das wird auf jeden Fall eine große Sache. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch so gut gefallen wie uns, diese tiefen Einblicke. Und ab der nächsten Woche sind wir dann wieder mit den top aktuellen Themen für euch da. Dieses Mal eben die Schiedsrichter im Fokus. Macht's gut, bis dahin, bleibt sportlich und ciao, ciao.
Diese Sendung wurde präsentiert von Tipico Sportwetten. We'll be right back.